Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist...
Das 80er Kid Peer.
Peer. 1985, Teil 2, heute Plätze 5 bis 1. Beim letzten Mal war ja entspannt. 10 bis 6, viele ja. Genrefilme, nischige Filme teilweise auch. Da sind wir uns jetzt nicht so ins Gehege gekommen.
Das ist richtig. Ich denke, der jetzige Film, den ich nennen werde, das könnte einer sein, wo wir uns ins Gehege kämen.
Ja, du bist wieder dran. Du legst ja diesmal wieder vor. Das heißt, richtig. Ich habe ja immer das Kribbeln, dass du mir einen Film klaust. Ich habe auch tatsächlich diese taktische Überlegung gehabt, ränke ich Filme schlechter, um dir potenziell was zu klauen, habe mich dagegen entschieden und lass es jetzt einfach mal drauf ankommen.
So, und zwar ein Film, den ich damals auf VHS gesehen habe.
Dein Platz 5.
Mein Platz 5, genau.
Wir sind gespannt, Per.
Und zwar ein Film von Dario Argento.
Ah, sehr schön.
Und zwar mein erster bewusst gesehener Dario Argento, wo ich eigentlich gedacht hätte, das wäre schon mein zweiter Dario Argento, weil in dem Jahr ist auch ein Film zeitgleich erschienen, der mit Dario Argento in Verbindung gebracht wurde. Aber war in Wirklichkeit von Lamberto Bava. Und ich möchte über Phänomena reden.
Ja, über Jennifer Connelly.
Jennifer Connelly und Donald Pleasence. Ein Film, der wie so viele Argentos, die gut sind, mehr Traum sind als Realität.
Schön Mystery-Anteil hat, finde ich.
Einen sehr geilen Mystery-Anteil hat.
So sagt man heute, Mystery. Ne? Mystery-Thriller auch. Gab es, glaube ich, früher so in den 85 gab es das noch nicht so, dass man immer so dieses Mystery so in den Vordergrund gestellt hat.
Also der ist damals wirklich einfach als Horrorfilm
vermarktet
worden. Wobei eigentlich mehr ein gruseliger Giallo ist.
Ich wollte gerade sagen, es ist mehr ein Grusler, ein Mystery-Film und hat auch viele Thriller-Elemente.
Also hier ist halt so, oder sagen wir erstmal, worum es geht. Es geht darum, wie bei vielen Argento-Filmen, ein Killer ist in der Schweiz, also in diesem Fall in der Schweiz, ist ein Killer unterwegs.
In den Schweizer Bergen.
In den Schweizer Bergen. Auch lustig, ein italienischer Film mit amerikanischen Darstellern, der in der Schweiz spielt.
Naja, warum nicht? Haben die alle mal einen Ausflug gemacht.
Richtig. Und ja, wie gesagt, wir sind in der Schweiz. Es passieren Morde. Direkt am Anfang sogar ein, ja, ich würde mal sagen, recht plakativer, der mir allerdings schon bekannt war, weil den hatte ich tatsächlich im WDR in einem Making-of gesehen. Da gab es eine Sendung, wie werden Filme erstellt, und da wurde sogar gezeigt, wie diese Szene mit der Schere in der Hand und so produziert wurde. Aber davon mal abgesehen, zurück zur Handlung. Und auf der anderen Seite, mit diesem Serienkiller, den es da gibt, kommt die junge Jennifer, gespielt von Jennifer Connolly, in der Schweiz an. Die ist die Tochter eines italienischen Film- und Serienstars. Und ja, zieht in ihr neues Internat ein. Und die stellt zum einen sehr schnell fest, dass die mit Insekten auf der einen oder anderen Art kommunizieren kann. Und stellt fest, dass die halt auch in diesem Serienkiller-Gedöns reingerät. Findet dort einen väterlichen Freund in Donald Pleasence, der Insektenforscher ist und der dann auch versucht, mit Hilfe von Insekten rauszukriegen, wie lang Tote tot sind, aufgrund des Befalls von Maden und dergleichen. Ja, und du hast stellenweise während des Films so das Problem, dass du zwischen Realität und Traum ja manchmal nicht mehr unterscheiden kannst. Hinzu kommt ein unwahrscheinlich genialer Soundtrack von, ich glaube, Claudio Simonetti. Claudio weiß ich nicht, aber Simonetti auf jeden Fall. Und der Film ist ein Banger. Und hat leider, muss ich dazu sagen, die Messlatte für zukünftige Argento-Filme sehr weit nach oben gelegt. Also du hast hier mit einem Film von 1985 einen Film bekommen von Dario Argento, der ziemlich weit oben ist, noch in seiner Schaffensphase der Qualität. Da kenne ich Filme, die sind später ganz massiv abgefallen. Aber aufgrund, dass ich als ersten Argento bewusst Phänomena gesehen habe, hatten es andere Argento-Filme dann schwer.
Ja, also, das haben ja viele, ne? Wenn du dann ein Erstlingswerk siehst oder du siehst einen Film von jemandem das erste Mal und das ist vielleicht direkt einer seiner besten oder der beste Film, das misst du dann ja. Da entsteht ja automatisch Benchmarking und das habe ich tatsächlich häufiger gehabt, bei Schauspielern, bei Regisseuren auch, dass mir das dann so ein bisschen die Einstellung zu anderen Filmen erschwert hat. Und ich dann teilweise Jahre später nochmal etwas gucken musste, weil ich da auch ja so ein Bias hatte und einfach nicht fair meiner Bewertung war.
Ja, aber wie rängst du dann Phänomena bei Dario Argento ein?
Würde ich schon zu einem seiner stärksten Filme zählen, tatsächlich. Hat mir sehr gut gefallen, einfach aufgrund der Stimmung, die er erzeugt, aufgrund der Erzählstruktur und er auch ja relativ lange ein so von der Spannung kriegt mit der Auflösung. Ob es der Beste von ihm ist, weiß ich jetzt gar nicht. Finde ich schwer zu sagen. Also
als Besten würde ich tatsächlich, also wenn man mich jetzt fragen würde, was ist deiner Meinung nach der beste Dario Argento-Film? Ich würde, und das ist für viele wenig überraschend, weil das ist halt der Film, der wahrscheinlich von 99% der Leute gesagt wird, das wird Suspiria sein, beziehungsweise Inferno. Also sprich die ersten beiden Filme der Mütter-Trilogie.
Ja, aber er ist auf jeden Fall ein sehr guter Film, den du hier benannt hast. Kann auch verstehen, dass du ihn so hoch hast. Ich hatte ihn hier auf der Nachrückerliste für meine Top 5. Von daher hast du mir erstmal noch keinen Schaden zugefügt. Lohnt sich auf jeden Fall immer zu schauen. Ist schon ein sehr schöner Film. Mein Platz 5, ich gehe genremäßig wo ganz anders hin, ganz anders, ist Police Story mit Jackie Chan.
Den hatte ich jetzt tatsächlich auch schon überlegt.
Ja, der wäre also jetzt bei dir gleich gekommen unter Umständen. Ja, ich weiß nicht, ob man da noch groß über eine Story sprechen muss.
Haben wir nicht da sehr viel schon drüber geredet?
Ich wollte gerade sagen, ist bei Prime drin in der Flat, können wir tatsächlich schauen. Macht immer noch Spaß, der Film. Und ja, genau, haben wir nicht schon genug darüber geredet, ist ja schon ein Hinweis, den du gibst. Wir haben so ein bisschen in der Vergangenheit Jackie Chan als Thema gehabt, Per. Und bei diesem so ein bisschen über Jackie Chan sprechen, war natürlich auch Police Story an der Stelle dran, nämlich mit der Folge 63. Police Story, der Durchbruch des Jackie Chan. Haben wir den drin gehabt vom 5. November 23. Wenn ihr die Folge hört, dann erspare ich euch jetzt ganz viel zu Police Story zu sagen. Hört auch direkt die Folge 64 mit. Die Top 5 von Jackie Chan und was wir damals leider machen mussten, schweren Herzens, per eine lange Flopliste. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Oh ja.
Denn wir haben damals bei der Recherche für die Top 5 erlebt, Top 5 kriegen wir hin. Ja. Aber dabei fallen uns eigentlich noch viel mehr Filme auf, die nix waren. Und ja, so viel dazu. Keine kritischen Worte zu Jackie Chan und seinem Verhalten heute. Die haben wir auch damals gefunden, müssen wir heute nicht wiederholen. Haben wir uns inhaltlich genug damit auseinandergesetzt, dass wir viele seiner Ansichten heute überhaupt nicht teilen. Und auch viele Dinge, die mittlerweile so hervorploppen, wie er sich früher gerade gegenüber auch weiblichen Darstellern gehalten hat, verurteilen wir zutiefst. Platz 5 für Police Story an der Stelle von meiner Seite und damit geht das Pendel wieder zu dir.
Gut, dann kommen wir zu einem Richard Donner Film. Ein Film, den man oft Steven Spielberg zuschreibt, obwohl er nur produziert hat. Die Goonies.
Ja, jetzt kommen die Goonies. Ein Film, den hätte ich auch noch gehabt.
Ein Film, wo ich immer wieder mal denke, wenn ich den gucke, na, ob der nicht aus der Zeit gefallen ist. Der ist so 80er-Jahre-mäßig.
Aber irgendwie schön 80er-Jahre-mäßig.
Aber oder? Der ist tatsächlich, wie du so gerade schön sagtest, schön 80er-Jahre-mäßig.
Es gibt ja so 80er und 80er beim Gucken.
Du hast hier einen Film, der immer noch funktioniert, wo du die Bösewichte immer noch als böse empfindest und nicht als Comic Relief. Allein wenn ich die Mutter der Gangster bedenke, Alter, vor der hätte ich heute noch Angst. Die Handlung, ja klar, wir haben hier eine Kleinstadt, die aus den Angeln genommen wird, wo alle Leute pleite sind nachher, wo die Stadt vor die Hunde geht und eine Gruppe von Kindern will das retten, weil sie den Schatz vom einäugigen Willi suchen. Über hunderte von Jahren hat keiner sich darum gekümmert, dass da ein Schatz irgendwo sein soll. Keiner hat daran geglaubt und die Goonies halt diese kleine Gruppe aus 5, 6 Jungen, wo dann noch die große Schwester mitmachen muss.
Jungen, ne? Ich sag nur,
ja,
Corey Feldman, Josh Brolin.
Ja.
Da sind ja auch schon
welche. Josh dabei. Brolin ist da auch so eine ganz schöne Sache, weil du hast ja irgendwann so gegen, das ist ja im Finale des Films, eine Sequenz, wo die dann in so einer Höhle sind, so ein Wasserfall, will ich es mal nennen, hinabrutschen, landen so in einem, in einer versteckten unterirdischen Bucht, wo ein Piratenschiff ist. Und die ganzen Kinder haben vorher dieses Set noch nicht gesehen, weil Richard Donner wirklich die Überraschung der Kinder einfangen wollte, wenn sie dieses Schiff das erste Mal sehen. Und wenn man dann mal auf Josh Brolin achtet, der zu der Zeit schon ein bisschen älter war, also er war kein Kind, der war schon ein gestandener Teenager, dessen Überraschung kann man von den Lippen ablesen, weil der sieht dann dieses Schiff und du kannst dann ein von seinen Lippen ablesen. Also sein Erscheinen war wirklich so, ach du Scheiße, was ist das? Um das jetzt noch einigermaßen höflich zu sagen. Aber das ist wirklich ein Film, der macht noch Spaß, der funktioniert noch. Die Bösewichte sind noch böse. Ja, du hast
aber
hier...
Aber auch in einer, ja, klingt jetzt total komisch für Bösewichte, aber in einer schönen Art böse. Nicht zu stereotypisch erzählt.
Aber es sind Drecksäcke.
Ja, aber das sind so wirklich welche, die böse sind.
Ja, das ist das Schöne noch in dieser Art von Film. Heute sind Bösewichte mehr Stereotyp lustig böse. Und die Bösewichte in den Goonies sind wirkliche Drecksäcke. Also da wird auch klar von Mördern geredet. Und wenn mich nicht alles täuscht, selbst im Knast passiert ein Mord. Also
man gibt sich schon Mühe, sie böse darzustellen. Und wir haben ja schon häufiger gesprochen, damit die Guten wirklich wie Gute rüberkommen, die auch vielleicht aussichtslos gegen das Böse kämpfen, muss der Böse erstmal böse sein und nicht so ein bisschen schlecht drauf, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Also wenn man bedenkt, der Film war, glaube ich, früher ab 6 Jahre.
Auch eine spannende Freigabe, oder?
Würdest du den
mit
heute...
Wie das Böse?
Nee, gar nicht, war ab 12 Jahre. Aber selbst ab 12 Jahren würdest du den Film, wenn du den heute neu drehen würdest... Heute hat er halt auch die Freigabe und wird, glaube ich, ab 6 durchgehen, weil es halt ein Kultfilm ist, weil es ist halt ein Kinderfilm und keiner wirklich dann diese Bösewichte so als so fies vor Augen hat. Aber den Film würdest du heute nicht mehr mit 12 bewerten können, wenn du ihn neu drehst.
Ja, wobei ich sagen muss, ich sehe das ja mal aus Kinderaugen, da ich ja Kinder habe. Also die Bösen sind schon Bösen. Ich würde es jetzt tatsächlich meiner 6-Jährigen, selbst mit so einer Freigabe, vielleicht nicht zeigen, weil die Bösen halt auch schon böse sind. Da würde ich vielleicht doch lieber warten, bis sie noch ein bisschen älter ist. 12 müssen die da nicht sein, das sehe ich auch so. Ich glaube, so eine 9- oder 10-Jährige, die kann so einen Film gut sehen, aber eine 6-Jährige oder ein 6-Jähriger, weiß ich nicht. Nee, sehe ich eher nicht so. Der Film war auf jeden Fall ein großer Erfolg, hatte ein tolles Einspiel in Amerika und auch weltweit damals. Finde ich eigentlich, also dass da nie so mehr rausgekommen ist, das Ding hatte ja Potenzial, ist ja auch so eine Sache.
Ja, aber sind wir auch da mal ganz ehrlich, es ist schön, wenn ein Film mal einfach nur für sich steht und nicht heute schon den 18. Teil hat.
Ja, das ist ja immer das, wo es sonst drauf hinausläuft mittlerweile. Ne? Oh, wir haben schon mal parallel den 2. Teil gedreht, falls der Film ein Erfolg wird. Schwierig.
Ja, und das ist eine Sache, die immer wieder nach hinten losgegangen ist und losgehen wird. Du kannst einen Film rausbringen? Ja. Aber der sollte bitte abgeschlossen sein, wenn du in der Planung hast, dass da noch ein zweiter und dritter kommen soll. Weil aus irgendeinem Grund muss es ja heutzutage immer eine Trilogie sein. Sollte man den ersten Film bitte für sich abgeschlossen haben, weil die Vergangenheit und auch die Gegenwart zeigt dir immer wieder, das Ding geht nach hinten los. Wie viele Filme habe ich in der Vergangenheit gehabt? Und ich meine wirklich so die jüngere Vergangenheit, wo ich den Film gesehen habe, habe gedacht, naja, ist nicht ganz so schlimm, aber das Ende ist halt blöde, weil ist so offen, dass da eine Fortsetzung kommen sollte, wo du jetzt aber aktuell weißt, da kommt keine mehr. Ich sag mal, wenn wir bei den Körperfressern bei sind, da gab es diesen Film mit Nicole Kidman, Daniel Craig, Invasion. Der Film sollte ein Mehrteiler im Kino werden, der sollte eine Fernsehserie nach sich ziehen. Der Film war so am Unterperformen, okay, der Film war auch schlecht, dass das alles nie gedreht worden ist. Nimm den Goldenen Kompass, auch komischerweise wieder mit Daniel Craig. Der Film sollte so viel Potenzial haben, sollte eine so große Reihe nach sich ziehen, weil da ja so viele Bücher noch existieren. Die Handlung wurde nie zu Ende erzählt, weil, ja, wir müssen es ja in der Fortsetzung bringen, die nie gekommen ist. Und das sind nur zwei Beispiele von sehr, sehr vielen. Und da finde ich es halt ganz schön, wenn du mit den Goonies einen Film hast, an dem hast du Spaß. Der Film ist zu Ende, die Geschichte ist auserzählt und die bleibt auserzählt. Es kommt nicht noch eine Fortsetzung. Es kommt nicht noch ein Sequel. Es kommt nicht noch ein Spin-off und es kommt nicht noch das Prequel, was in dem Piratenzeitraum spielt, wo du dann die Abenteuer vom einäugigen Willi noch erleben musst.
Ja, so würde es sonst anders laufen oder ist es auch oft anders gelaufen bei anderen Franchises, muss man ja ganz ehrlich sagen.
So, dein Platz Nummer 4.
Komme ich zu etwas, da vermute ich mal, du hast es nicht auf der Liste, ich klaue dir nichts. Ran!
Wo soll ich denn rennen?
Akira Kurosawa.
Oh nee.
Doch, tatsächlich. Ich finde dieses, ja, Epos, Kriegsepos, Drama, eher ein Arthouse-Film. Ich finde den großartig, mir macht der Riesenspaß. Ja, man muss Lust haben, so einen Film an dem Tag zu sehen. Wer aber offen für solche Stoffe ist, ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Er war zu dem Zeitpunkt Kurosawa schon sehr alt. Und wie wir alle wissen, war der Mann sehr besessen von dem, was er getan hat. Das heißt, trotz seines hohen Alters hat er sich nicht in irgendeiner Form eingeschränkt. Er war ja auch mittlerweile Mitte 70, als er den Film gemacht hat. Leider sehend eingeschränkt, weswegen er viel mit Assistenten gearbeitet hat, weil sein Sehvermögen so nachgelassen hat über die Jahre. Und trotzdem merkt man das dem Film nicht an. Der Film hat ja auch eine Regie-Oscar-Nominierung erhalten, außerdem für das Szenenbild und für die Kamera. Und ich finde den genial. Worum geht's eigentlich? Es gibt einen Lord, Hidetora, gespielt von Nakadai, der eigentlich nichts Besseres vorhat, als die Herrschaft über sein Reich so ganz entspannt ausplätschern zu lassen. Es ist alles aufgestellt und eigentlich ist alles in Ordnung. Er hat drei Söhne, Taro und Jiro, die beide relativ gleich alt und gleichberechtigt sind und den jüngeren, unstetigen Saburo. Und eigentlich hat er nichts anderes vor, als den drei das zu übergeben und sie sollen so seine Regentschaft eben weiterführen und dieses Reich genügsam mit ruhiger Hand leiten. Saburo, der Kleine allerdings, der versucht seinen Vater zu warnen und sagt, das wird nicht funktionieren, ich bin hier der Jüngste in der Nahrungskette, meine beiden älteren Brüder, die werden sich in die Haare bekommen, wenn du das machst. Das wird hier ganz schlimm eskalieren. Leider glaubt der Vater dem jungen Mann nicht. Und verstößt, verbannt ihn so ein bisschen. Er möchte, dass friedlich regiert wird, hat das Problem aber, dass Saburo eigentlich komplett recht hatte, weil der kennt seine beiden Brüder am besten. Die beiden Brüder merken eben bei der Übergabe, jetzt ne, riechen sie Lunte, sagt man so schön auf Neudeutsch, jetzt beanspruchen sie beide so natürlich die Regentschaft für sich und keiner will zurückstecken. Es entsteht eine Intrige nach der anderen, total spannend erzählt, muss man ganz klar sagen. was den Vater dann irgendwann tatsächlich auch in so eine Art Wahn stürzt, weil die ganze Familie nachher immer mehr sich aufspaltet und das ganze Lebenswerk von ihnen immer mehr in Trümmern ist und das Ganze gipfelt dann tatsächlich in einem kriegerischen Auseinandersetzung in seinem eigenen Reich, was er ja immer so friedlich regiert hat. Und das alles nur, weil seine beiden Söhne nicht in der Lage waren, an der Stelle sich zu einigen, wie das Land gemeinsam regiert wird. Das heißt, der junge Sohn hat von Anfang an Recht behalten und hätte er auf ihn gehört, dann hätte er hier an der Stelle anders handeln können und dann wäre das dazu nie gekommen. Der Film ist unheimlich schön erzählt. Kurosawa hat wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. 3 Jahre lang wurden Kostüme geschneidert für diesen Film. Es spielen weit über 1000 Statisten mit. Es ist eine umfangreiche Story. Es ist wunderschön angelegt. Jede einzelne Einstellung wurde vorher mit Öl auf Leinwand gemalt. Also ihr merkt, in diesem Film ist eine unheimliche Detailbesessenheit, für die Kurosawa ja auch bekannt war. Das Ganze greift sehr auf japanische klassische Theatererzählungen zurück. Tolle Masken, tolle Kostüme. Die Darsteller spielen das überzeugend in der Art, wie sie es spielen. Etwas außergewöhnlich für unser europäisches Auge. Aber wenn man sich ein bisschen mit japanischem Kino befasst, dann ist das nicht so außergewöhnlich. Das Ganze eben sehr beeindruckend. Aber ich sage nochmal von vorne weg, man muss sich darauf einlassen können. Das ist ein sehr spezieller Film, der mir aber immer wieder Spaß macht, in dem Sinne, dass er mich reinzieht, dass er mich fesselt und dass er mir halt eben auch wirklich dann durch dieses Fesselnde Spaß macht zu schauen. Ihr könnt ihn bei Arthouse in den Prime Video Channels innerhalb des Abos sehen. Und ich sage ganz klar, lohnt sich. Du hast direkt gesagt, ach ne, ich sag mal, das ist wieder so ein typischer Film, da gehen die Geschmäcker einfach sehr weit auseinander. Entweder man mag das oder man mag das nicht.
Richtig.
Und du magst es offensichtlich
nicht. Ich mag es gar nicht. Ja? Ich komme aber zum Film, den ich sehr im Kino mochte, zu dem
Per kommt Zeitpunkt. Sehr schnell zu etwas völlig anderem.
An Auto Something Completely Different. Schade, dass jetzt kein Monty Python-Film in dem Jahr rausgekommen ist.
Nein, in dem Jahr haben wir keinen Monty Python.
Aber ich komme trotzdem zu einer Komödie. Zu einer Fortsetzung sogar, zum zweiten Teil. Mhm. Ich fand den ersten gut, ich fand den zweiten gut, der dritte gering und über das, was danach kommt, wollen wir nie reden. Police Academy 2. Jetzt geht's erst richtig los. Mhm. Schön, Steve Guttenberg in seiner Paraderolle als Mahoney. Und wir verlassen endlich die Police Academy, nachdem wir im ersten Teil ja jedes Chaos dort erleben durften. Und wir gehen in die Großstadt und haben so den ersten Einsatz der Chaotentruppe mit echten Verbrechern. Wir haben hier wieder absolut kranke Gags. Wir haben einen Tony Maroney, wollte ich schon sagen.
Mahoney und Maroney, jetzt verstehe
ich's. Ja. Wir haben hier Steve Guttenberg als Mahoney, der wieder in seiner Rolle brillieren darf. Wir haben einen Bubba Smith, der wieder als Hightower zeigen darf, wie groß er ist. Wir haben einen Michael Winslow, der wirklich jetzt das Maschinengewehr mit dem Mund wieder zum Klingen bringen darf. Jetzt kommen
wir so ein bisschen in die Zeit, wo er so richtig ein Hype wurde, ne? Er selbst,
richtig.
Er war ja selber eine Halbfigur. Ja.
Wir kamen zu dem Zeitpunkt, wo wir einen Bobcat Goldthwait hatten.
Ach Gottchen.
Der mich in dem Film schon etwas irritiert hat, aber auch noch so irritiert hat, dass er mir Spaß gemacht hat. Es ist ein Film, ja, es ist Hirn ausschalten, über dumme Gags lachen, aber über dumme Gags, die immer noch funktionieren, die nicht ganz so blöde sind. Eine Handlung, die man tatsächlich noch nachvollziehen kann, wenn man sagt, okay, der Bruder von Commander Lassard, der die Police Academy leitet, fordert jetzt die besten Männer seines Bruders an und es ist halt die Truppe um Mahoney. Aber es ist ein Film, der macht noch Spaß. Und der hat damals so viel Spaß gemacht, dass ich sogar 2-mal dafür ins Kino gegangen bin. Und der hat mir aber beim zweiten Mal gucken noch Spaß gemacht. Der macht mir heute noch Spaß. Aber du merkst dann auch, wenn der Film vorbei ist, die Luft ist jetzt danach aber auch raus. Du hast hier nochmal einen soliden, guten zweiten Teil gehabt, wo man dann aber auch hätte sagen müssen, okay, das reicht. Den Rest hat kein Mensch mehr gebraucht. Man merkt es an Steve Guttenberg, der mit dem dritten Teil dann auch den Abschluss seiner Rolle gesehen hat und für weitere Projekte nicht mehr zur Verfügung stand.
Und was, glaube ich, eine gute Entscheidung war, so, wenn man retrospektiv auf die Reihe schaut, hat er dann den Absprung nicht zu spät gemacht?
Nee, auf gar keinen Fall. Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja nicht nur 7 Kinofilme, die ja wirklich von Mal zu Mal wirklich schlechter wurden. Du hast eine Fernsehserie mit 26 Folgen, die auch nicht wirklich gut ist. Du hast eine Zeichentrickserie, die so schlecht ist, dass selbst Kinder die nicht sehen wollten. Also, das ist wirklich so das beste Beispiel. Man hat nicht die Kuh gemolken, bis es nicht mehr ging, sondern man hat, nachdem die Kuh gestorben war, noch den Geist der Kuh gemolken. Und das ist halt so eine Sache, wo ich ganz ehrlich sagen muss, boah.
Schwierig.
Schwierig. Also ich habe hier einen super soliden zweiten Teil, der immer noch Spaß macht. Danach hätte Schluss sein sollen. Mein Platz 3, Police Academy 2.
Ja. 7 Teile und nach wenigen Teilen, nach dem zweiten, nach dem dritten hätte Schluss sein sollen.
Ja, selbst der dritte ist schon so die Sache, dass ich damals gesagt habe, wäre jetzt nicht mehr nötig gewesen.
Wie siehst du das bei Rambo? Meinem Teil 3, Rambo 2?
Du meinst das Plagiat von Missing in Action.
Wann hätte bei Rambo Schluss sein sollen? In der Reihe? Finde ich deutlich schwieriger zu beurteilen. Wir haben Rambo ja den ersten Teil im Kino noch mal sehen dürfen.
Der immer noch ein kongenialer Film ist, der immer noch funktioniert, die Leute immer noch mitgenommen hat.
Ja.
Und wir reden von Filmen, den jeder mindestens schon 2-3 Mal gesehen hat.
Folge 44, Cinema Rewatch Rambo, der ja deutlich mehr Drama ist als Actionfilm.
Ja.
Kommen wir zu Teil 2.
Der mehr Action ist als Action.
Der dann Action, Action und Action ist. Wobei man jetzt sagen muss, warum habe ich den so hoch? Weil die Story schon auch weiter erzählt wird. Weil die Action wirklich sehr, sehr gut ist. Weil diese Filmreihe bis zu einem gewissen Punkt auch richtig gut ist. Und weil es natürlich irgendwo auch Erinnerung an die Jugend ist, an wo man solche Filme sehr gerne gesehen hat. Auch ein bisschen stellvertretend für mehrere Action-Blockbuster, die sonst hier in meiner Top 10 nicht reingepasst haben, aber in dem Jahr produziert wurden. Vielleicht hast du ja noch einen dabei, aber...
Oh ja.
Ja, wir haben hier noch mehrere Filme, kann man vielleicht am Ende gleich was zu sagen, die actionmäßig unterwegs waren. Ich habe gesagt, einen von diesen Blockbustern will ich drin haben. Und man darf eins nicht vergessen, dieser Film war auch noch sehr erfolgreich. Der dritterfolgreichste Film an den Kinokassen im Jahr 85 mit über 300 Millionen Einspiel. Ziemlich genau 150 Millionen in den USA und 150 Millionen international. Ich glaube jetzt zu erzählen, was in Rambo vorkommt, ist Quatsch. Ihr könnt ihn bei Prime Video kostenlos in der Flat euch anschauen, wenn euch danach ist.
Ihr könnt aber auch die Folge Missing in Action von uns hören, weil nochmal, ja, es ist ein bisschen krank, aber Missing in Action hat fast die gleiche Handlung wie Rambo 2, nur mit dem Unterschied, dass Chuck Norris eher da war.
Genau.
Wobei qualitativ, wollen wir auch ganz ehrlich sein, ja, würde ich lieber Rambo 2 gucken.
Da liegen natürlich nochmal 1 bis 3 Welten dazwischen, das müssen wir ganz ehrlich sagen.
Ja, kommen wir zu meinem Platz, oder hast du noch was?
Ja, sag ruhig mal ganz kurz, wie fandst du ihn? Und ich habe ja auch dir eine Frage gestellt.
Oh, Entschuldigung.
Die Frage ist ja, wie schätzt du das, was du gerade zu Police Academy gesagt hast, zu Rambo ein? Teil 1 super, Teil 2 sicherlich nicht so erzählerisch wie Teil 1, mehr Blick auf Action. Ich fand ihn aber gut.
Also wenn ich jetzt die beiden Franchises vergleiche.
Dann kommt Teil 3 Rambo, dann kommt John Rambo und dann kommt Rambo Last Blood. Da waren dann ja auch zwischen dem 4. und 5. Mal eben 11 Jahre.
Also man muss jetzt ganz klar sagen, wenn wir jetzt beide Franchises miteinander vergleichen, haben wir bei Police Academy eigentlich immer den Faktor gehabt, dass wir mit dem zweiten Film die Story variieren, indem wir halt die Akademie verlassen und in die Stadt gehen. nur um im nächsten Teil wieder in die Akademie zu gehen. Und sind wir ganz ehrlich, ab Teil 3 war es immer eine Wiederholung von Teil 1 oder Teil 2.
Ja, leider,
man hat sich da nie wirklich eine große Story neu ausgedacht. Es war immer ein ganz kleiner Kriminalfilm, Fall dazwischen, der aber absolut vergessenswürdig immer auch gewesen ist. Bei Rambo hast du halt das Problem, nicht das Problem, hast du den positiven Vorteil, dass jeder Film eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, was ganz anderes ist, aber eine Abwechslung zum vorherigen Film war. Du hast im ersten Teil halt dieses Drama, was irgendwo in den Wäldern von Nähe Alaska war, wo ein einzelner Mann damit klarkommen muss, dass die Gesellschaft nicht mehr auf ihn klarkommt, weil sie nicht mehr an Vietnam durch ihn erinnert werden wollen, der damit klarkommen muss, dass er zu einer Tötungsmaschine ausgebildet worden ist, die eigentlich in die reale Welt nicht mehr reinpasst. Jemanden, der auch...
Der auch von der Gesellschaft verstoßen wird. Das war ja so
sagt
Kritik,
ich ja,
ne? Von
Teil 1, und ne? Der auch...
Dass man für diese Leute nicht da ist. Und ne, das
der auch feststellen muss, dass er auch in dieses Amerika nicht mehr reinpasst.
Und dann kommt Teil 2 und das Ganze ist eigentlich nur ein Actiongewitter.
Du hast nichts mehr Dramamäßiges.
Genau, man nimmt das ganze Drama raus und jetzt ist er plötzlich...
Back in Vietnam.
Actionmäßig unterwegs und das Ganze auch sehr spektakulär, aber ein-, zweimal fast schon gewaltfährlich in den Szene gesetzt. Muss man auch mal kritisch beugen. Und das wird ja mit 3 und 4 ja durchaus noch schlimmer.
Ja, wobei mit 3 oder 4 schlimmer. In 3 hast du ja dann auch sogar noch den Fall, dass man aber auch da durch den Settingswechsel durch Afghanistan, und da ist jetzt der Fall, weshalb ich den dritten nicht so toll finde.
Nee.
Ich bin kein, das liegt jetzt aber bei mir daran, ich bin kein Kriegsfilm-Fan.
Ja, und da geht das ja
was,
deutlich dann hin.
Was lustig ist, wenn man sagt, ja, Missing in Action finde ich ganz gut, Rambo 2 finde ich auch ganz gut, aber es sind Filme, die nicht in einem realen Krieg mehr spielen.
Ja, ich weiß, was du meinst, tatsächlich.
Es sind halt Action, also es sind keine Kriegsfilme, es sind Actionfilme.
Ich finde halt, dass man tatsächlich zum Schluss nochmal die Kurve hier ein bisschen gekriegt hat, wenn wir mal so auf die Frage hinauszielen, während bei Police Academy klar zu sagen ist, nach Teil 2, spätestens nach Teil 3, Schluss, da kippt das Ganze, muss ich sagen, hier ist es gekippt und man hat es dann doch mit dem letzten wieder eingefangen, indem man ihm ja eine andere Zielgruppe als Gegner gibt und er auch ganz anders damit umgeht. Und das hat mich wieder so ein bisschen zurückgeholt.
Wobei ich persönlich mit John Rambo mehr anfangen kann als mit Last Blood. Ich bin kein Fan von Last Blood, sage ich ganz offen und ehrlich.
Vielleicht auch eine Geschmacksfrage. Kommen wir zu deinem zweiten Platz.
Meinen zweiten Platz. Weißt du was, wir sind jetzt einmal im Action drin. Wir haben Arnold noch nicht erwähnt und du hast Stallone dafür erwähnt. Da muss ich halt Arnold rausholen. In einem Film, der so viel Arnold ist wie kaum ein anderer Phantomkommando.
Ah ja.
Mit einer jungen Alyssa Milano. Mit einem Arnold, der...
Wäre die Alternative zu Rambo bei mir gewesen. Einer von beiden als Sinnbild von 80er Jahre Hirn-aus-Action an.
Ja, aber du kannst Stallone nicht ohne Arnold erwähnen und Phantomkommando ist das beste Beispiel dafür, wie hirnlos auch Action noch werden kann, weil jemand, der direkt zu Beginn aus einem startenden Flugzeug springt, um sagt, ich habe bis das Flugzeug in Südamerika landet Zeit, die Entführer meiner Tochter fertig zu machen, ist nun mal ein geiler Film. Du hast da One-Liner drin, die auch so blöde, aber dafür so geil rüberkommen. Allein wenn er in dieses Flugzeug...
Stark überskizziert, muss
ja,
man sagen.
Ja, also ich sag mal so...
Und das macht dann so ein bisschen den Charme.
Einer der Entführer bringt ihn zu dem Flugzeug nach dem Motto, du fliegst jetzt dahin und bringst den und den um. Und Arnold dreht sich so um und sagt, pass mal auf, wenn wir uns wiedersehen, ich werde euch alle kalt machen, aber du bist den Letzten, den ich töten werde. Und dann springt er halt, was keiner mitkriegt, aus dem startenden Flugzeug raus und schnappt sich kurz danach genau diesen Typen. Und das ist auch so geil. Der Herr hält den mit einer Hand an einem Bein fest über so einen Abgrund, holte aus dem dadurch die Informationen raus, damit er weiß, wo seine Tochter ist, und guckt ihn nur an und meint, kannst du dich erinnern, dass ich dir gesagt habe, dass du der Letzte bist, den ich töten würde? Ja, ich habe gelogen, und lässt ihn los, wo du denkst, Alter, wenn das ist, was ich jetzt hier weiter präsentiert kriege, habe ich Spaß. Und das ist der Film. Der ist pures 80er Jahre Actiongewitter Spaß haben.
Actiongewitter Spaß Trash, würde ich sagen.
Ne? Ja. Also, ich finde den gut.
Ja.
Aber auch so einer dieser Filme, die jahrelang in Deutschland nur geschnitten erhältlich, mittlerweile ganz frei zu bekommen. Dein Platz 2.
Mein Platz 2. Kommen wir jetzt zu einem Film, der mich freut, dass ich ihn so lange hier in der Hinterhand halten durfte, dass der noch nicht aufgeploppt ist und dass ich ihn jetzt auf Platz 2 nennen darf. Wir reden über einen Film mit Emilio Estevez,
Judd Nelson
und Molly Ringwald, Breakfast Club, der Frühstücksclub, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde den mega, müssen wir eigentlich irgendwann mal reviewen. Von 1985 natürlich, wie alle Filme hier in unseren Top 10 in der heutigen Ausgabe. Worum geht's? Ich glaube, ganz viele da draußen von euch kennen den Film. Es geht darum, es sind 5 Schüler an einer Highschool, die alle sehr unterschiedlich sind, sage ich mal vorsichtig. Jeder von denen ist irgendwie anders zu dem Grund gekommen, nachsitzen zu müssen. Und so müssen sie alle einen Samstag komplett in dieser Highschool nachsitzen. Da ist Claire, gespielt von Molly Ringwald, mit sehr reichen Eltern und entsprechendem Verhalten. Dann haben wir so einen Nerd, Anthony Michael Hall, den Brian, der halt so der typische nette Liebe mit den tollen Noten ist, den aber eigentlich keiner wahrnimmt, es sei denn, man schreibt von ihm ab. Dann haben wir natürlich den Sportler, Emilio Estevez, ja, Bruder von Charlie Sheen, damals auch so auf dem Weg zum...
Der, glaube ich, sogar ein Cameo da hat.
Jugendidol. Hat er tatsächlich. Schön, dass es schon Spoilers. Dann den Freak von Alan Sheedy gespielt. Und ja, so diesen völlig überhaupt gar nicht greifbaren, rebellischen, vielleicht so ein bisschen kaputten Typen gespielt von Judd Nelson, der einfach nichts respektiert, der auch vielleicht so ein bisschen schon kriminellen Hintergrund hat. Ja, und die werden von ihrem Lehrer dazu verdonnert, einen Aufsatz zu schreiben über sich selbst. Und damit werden sie eigentlich dann alleine gelassen. Der Lehrer macht sich einen schönen Samstag und dann sitzen die 5 da. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, die sind alle so unterschiedlich. Das geht nicht lange gut. Der Lehrer verduftet, lässt die 5 Schüler in der Highschool da alleine mit ihrem Aufsatzthema. Alle haben jetzt nicht so richtig Bock, außer der Nerd natürlich, der nimmt das ja alles sehr ernst. Und so entsteht relativ schnell da gewisse Konflikte untereinander. Jeder hat natürlich erstmal eine Meinung, was der andere für ein Typ ist. Und das finde ich so schön. Ne? Das ist so Realität. Und es bricht sehr schnell auf, dass eigentlich jede von den Schauspielern, von den Rollen, eigentlich einen ganz anderen Background hat, als man ihm hier erstmal zuschreiben würde, wenn man reiche Eltern hat oder aus einem kaputten Elternhaus kommt und Rebell ist. Und so lernen wir die alle nach und nach besser kennen und freunden uns so ein bisschen während des Films mit diesen Charakteren ja auch an.
Wobei ich jetzt persönlich sagen muss allerdings, dass dieser... Ich mag den Film heute, ganz klar. Aber es ist ein Film, der halt für eine gewisse Zielgruppe ist mit einem gewissen Alter. Wo der Film rauskam, muss ich ganz ehrlich sagen, mit 13 war ich noch, also 2 Jahre später hätte ich den Film wesentlich besser gefunden,
sagen, da ist man
als mit 13. Ich war dafür diese 2 Jahre zu jung.
Ich habe den ja auch nicht mit 8 oder 10 gut gefunden, sondern deutlich danach.
Würde ich den heute das allererste Mal sehen, würde ich den auch nicht gut finden.
Oh, spannend.
Ich habe den Film aber das erste Mal richtig wahrgenommen, genau in dem Alter, in dem ich hätte eigentlich auch sein müssen beim ersten Mal. Ich habe den so mit 15, 16 das erste Mal bewusst nochmal gesehen. Da lief der, glaube ich, im Fernsehen und habe den dann auch nachvollziehen können. Und konnte dementsprechend mit den ganzen Figuren ganz anders connecten als noch ein paar Jahre zuvor.
Also das Tolle finde ich einfach, also wenn du mich jetzt fragst, welcher Film hat so dieses Image oder das Genre eines Teenie-Films für dich geprägt, ist es dieser.
Ist es Breakfast Club?
Weil die ganzen anderen Teenie-Filme waren ganz oft so vom Humor nicht mein Zeitgeist, mein Geschmack. Und der Film ist vielleicht Zeitgeist pur. Der hatte seine Zeit. Aber ich liebe diese Zeit halt. So diese 85, jugendlich, auch wenn ich da selber jünger war und das selber gar nicht so erlebt habe, ich kann mich da unheimlich gut reinversetzen und ich verbinde mich mit dem Film immer noch gut. Die Location mag ich sehr, mit dieser Schulbibliothek.
Wo da sagst du gerade was, wo ich es dir widersprechen würde. Du hast gerade Zeitgeist pur gesagt. Nein, sehe ich gar nicht. Der hat gar keinen Zeitgeist.
Ist der für dich zeitlos?
Der ist für mich
zeitlos. Obwohl er den Zeitgeist von damals so krass widerspiegelt.
Er spiegelt halt gar nicht den Zeitgeist. Also ich sag dir jetzt meine persönliche Meinung, wie ich den Film wahrnehmen würde.
Also man kann die Story, da bin ich hier, wenn du das meinst.
Die Story ist zeitlos. Und dadurch, dass der Film komplett in dieser Bibliothek spielt, sodass du von der Umwelt herum nichts wahrnimmst, könnte der Film genauso gut heute spielen. Man hätte denen halt ihre Handys abgenommen, nach dem Motto, ihr sollt hier keinen Spaß haben. Das wäre die einzige Szene, die man reinbringen würde.
Stimmt.
Und auf den aktuellen Zeitgeist von heute zu kommen. Aber eigentlich hat der Film keinen Zeitgeist, weil er ist zeitlos. Der hat eine Geschichte, die einen Zeitgeist widerspiegelt. Aber ein Zeitgeist in Form von, diese Geschichte ist für eine bestimmte Altersgruppe.
Was ich halt mag an dem Film, dass der Regisseur einen Fehler nicht macht. John Hughes ist der Regisseur, der geht ja hin und stellt die alle erstmal sehr eindimensional dar. Wie gesagt, die Tussi mit den reichen Eltern, der Nerd, der immer, ne, den man nur kennt, wenn man die Hausaufgaben abschreibt und so weiter und so fort. Und dann beginnt der Film aber mit jeder Minute jedem Einzelnen eine Tiefe zu geben und ganz oft halt auch ein Spin in seinem Charakter.
Ja.
Und plötzlich merken die, dass sie ja viel mehr gemeinsam haben, als der erste Blick, diese Stereotype.
Und deshalb sage ich, sehr zeitlos.
Ja, von der Handlung ja. Mit Zeitgeist meinte ich auch nicht, dass der nicht transferierbar ist. Ich finde, den kann man heute noch super sehen. Aber wenn du dir die Mode anschaust, wie die gekleidet sind.
Ja, okay.
Wie die Mädels geschminkt sind. Die Sprache, die sie teilweise
Die Frisuren. Sprechen,
die Frisuren. Die Musik. Ja, du hast sie gerade schon angesungen, natürlich auch mit sehr kultigen Liedern, dann ist das für mich pur 80er Jahre Zeitgeist und da habe ich ein Grinsen
und trotzdem
und kann das wertschätzen, aber die Story an sich, da bin ich jetzt komplett bei dir, die kannst du eins zu eins so nehmen und könntest die heute genauso wieder verfilmen mit, wir nehmen euch die Handys ab und oder wir stellen euch das WLAN ab oder was auch immer, ja. Und ein, zwei anderen Sachen, aber die Story würde genauso funktionieren.
Also ich sag dir ganz ehrlich, präsentiere den Film in 3-4 Jahren deiner Großen und die wird sofort mit dem Film connecten können. Weil die Probleme und die Geschichten sich nicht geändert haben für die Kinder.
Das ist so, ich glaube, das ist so, ja.
Und deshalb ist der Film für mich zeitlos.
Für mich also wirklich ein mega, mega starker Film. Ich habe Judd Nelson immer aufgrund des Films dann auch eine große Karriere zugetraut, was er leider nie hatte. Auch Molly Ringwald ist nicht so gezündet. Einzig eigentlich nur Emilio Estevez hatte eine gewisse Form von Karriere. Die Schauspieler spielen alle durch die Bank richtig gut, muss man sagen. Das macht halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig Spaß, den Film zu sehen. Ihr merkt schon, Per ist auch meiner Meinung, den können wir tatsächlich guten Gewissens als Rewatch empfehlen, oder?
Ja. So, und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt komme ich mit meinem Platz 1.
Und ich habe dir zwei Filme übrig gelassen.
Das war jetzt schon ein bisschen gemein. Ich sag mal so, eigentlich habe ich ein paar Filme mehr. Ich hoffe jetzt einfach.
Also ich weiß, welches Genre jetzt von dir kommen muss. Weil du stehst für das Genre, der Film ist da.
Okay, welchen harten Horrorfilm hatten wir zu der Zeit? Nein.
Was heißt hart, aber.
Ich bin gerade mit anderen Filmen. Also ich weiß, auf was du anspielst. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, es gibt bessere Filme in dem Jahr als Day of the Dead.
Okay, Day hast du nicht so hoch. Ich hatte den in deinen Top 10 tatsächlich.
Nee, der wäre so tatsächlich Platz 11 oder 12 gewesen. Enger aneinander mit Reanimator. Ich würde eher einen anderen Film wesentlich höher einstufen, weil der mir damals auch wesentlich mehr Spaß gemacht hat. Und jetzt poker ich verdammt hoch, ohne es genau zu wissen. Aber ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen. Ohne dessen ersten Teil es deinen Platz 1 nicht gegeben hätte. Und zwar meine ich Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, die Fortsetzung vom grünen Diamanten.
Ui.
Ein Film,
der überrascht
mich auf jetzt. Den ich mich damals, wo der herausgekommen ist, massiv gefreut habe. Mit dem Titellied von Billy Ocean, was ich damals absolut abgefeiert habe. Ich habe zu der Zeit Michael Douglas, Kathleen Turner und Danny DeVito in ihren Rollen geliebt. Der Film macht heute noch Spaß. Ja, der ist ein bisschen schwächer als der grüne Diamant, aber er macht nicht den Fehler, irgendwas aus dem grünen Diamant so massiv zu wiederholen.
Okay.
Außer, dass Danny DeVito immer noch hinter den beiden her ist. Haben wir aber auch damit auch die einzige Wiederholung von dem grünen Diamanten. Wir haben ein neues Setting, wir haben ganz andere Gründe, warum der eine oder andere Charakter das macht, was er macht. Wir haben eine wirkliche Charakterweiterentwicklung von Diamanten zum Juwel. Hm. Wir haben alles sehr nachvollziehbar, auch was die Situation mit Kathleen Turner und Michael Douglas betrifft, in deren Beziehung. Und das kann man alles auch wunderbar nachvollziehen. Und wir haben hier wirklich einen wunderbaren Abenteuerfilm, wo auch Danny DeVito wesentlich mehr zeigen darf als im ersten Teil, der auch eine wunderbare Charakterentwicklung hat. Und der Film macht Spaß. Es ist so wirklich ein halber Indie-Film.
Ja, kann man
ohne sagen. Indie zu kopieren wollen, ohne Indie sein zu wollen. In dem Jahr kam Quatermain raus, der ja mehr Indie war als Indie nachher selber, wenn man es mal ganz übel sagt. Aber Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil ist so ein Film. Ich habe mich nach dem grünen Diamanten auf die Fortsetzung gefreut. Ich habe ein Musikvideo gekriegt mit Billy Ocean, wo selbst das Musikvideo Sachen versprochen hat, wie toll dieser Film ist und wo alle drei Hauptdarsteller auch in diesem Musikvideo auftreten, wo du auch siehst, dass sie irgendwie Spaß an der Arbeit gerade haben. Und diese Vorfreude und diese Erwartungen, wo, ja, also ich sag mal, die Vorfreude war da, die Erwartung wurde erfüllt, als ich den Film gesehen habe. Und da ist es auch so, ist es schade, dass es keinen dritten Film gibt? Nein, ist es nicht. Weil ich denke mal, ein drittes Mal hätte diese Geschichte nicht mit den dreien funktioniert.
Ja, man stößt dann schnell an Grenzen.
Und man sollte auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Ein Zweiteiler ist immer noch gut und immer noch besser als ein mieser dritter Teil, der nachher alles runterreißt.
Absolut.
Und mir macht dieser Film auch heute noch Spaß. Ich habe mir vor ein paar Wochen tatsächlich den grünen Diamant und das Juwel vom Nil im Doublepack angetan. Und ich habe von vorne bis hinten Spaß bei diesem Film gehabt. Hm. Und wie gesagt, ich behaupte mal, dein Platz 1, den du jetzt nennen wirst, ich hoffe, es ist so, würdest ja nun mal, oder das ist keine Behauptung, das ist nur mal ein Fakt, dein Film würde es ohne den grünen Diamanten ja auch nicht geben.
Ja, magst du erklären, warum? Weil unsere Hörer wollen das ja jetzt wissen.
Wenn das dein Platz 1 ist, können sie es vor 14 Tagen nachgehört haben.
Okay, dann sage ich, mein Platz 1 ist vor 4 Wochen. Dazwischen kam ja noch...
vor 4 Wochen, Entschuldigung.
6 bis 10. Zurück in die Zukunft. Könnt ihr gerade das frisch bei uns
Glück gehabt.
Im Feed nachhören, haben wir erst vor wenigen Folgen gehabt auf Platz 1. Deswegen spare ich mir hier irgendwie jedes Wort zu dem Film, der mit weitem Abstand für mich vor jedem anderen Film auf Platz 2 liegt. Und dort könnt ihr nachhören, was der eine Film mit dem anderen zu tun hat. Per, ganz kurz, noch knackig, Honorable Mentions müssen wir haben, weil du hast vorhin gesagt, leider gab es in dem Jahr keinen Monty Python-Film. Ja und nein. Es gab Brizzle.
Es ist von einem der Pythons, aber es ist genau. Kein Python.
Ja, das ist völlig richtig redaktionell, aber es ist von einem der Python, nämlich von McTerry Gilliam, den ich ja persönlich sehr schätze. Ich weiß, der macht Filme, die polarisieren sehr. Ich persönlich habe Werke von ihm und da nenne ich jetzt speziell nämlich eins mit 12 Monkeys, was ich liebe. Auf der anderen Seite, aber auch Brazil hat seine Daseinsberechtigung. Was ist es? Es ist eine Komödie, es ist irgendwie Fantasy, es ist irgendwie Science Fiction, es ist irgendwie es abgedreht. Es ist irre. Es ist Robert De Niro dabei, es ist ein Bob Hoskins dabei und so weiter und so fort. Das Ding ist also auch noch gut besetzt. Ich habe den jetzt nicht in meinen Top 10, ich habe den als Nachrücker, weil der Film ist schon ein bisschen speziell, aber ich mag den. Wie findest du den denn?
Er ist ein bisschen speziell, da musst du Laune für haben, um den zu mögen.
Definitiv.
Es gibt Momente, da finde ich den ganz toll, es gibt Momente, da kann ich nichts mit ihm anfangen.
Der kann einen sehr schnell überfordern.
Ja.
Ne? Ja. Aber gehört für mich hier nochmal so unter den Nachrückern, die wir heute hier kaum gebraucht haben, weil wir uns kaum Filme geklaut haben.
Aber
welchen Nachrücker hast du denn da noch, den du noch
da würde ich gleich drauf eingehen wollen. Weil ich möchte eigentlich was anderes noch sagen. Und zwar gab es in der Filmauswahl von 1985 einige Filme, die mich 1985 massiv verärgert und enttäuscht haben.
Okay.
Auf die ich mich gefreut habe.
Mhm.
Und die dann so nicht das waren, was ich haben wollte.
Gehört dazu zum Beispiel der zweiterfolgreichste
Klassenergebnis? Nein, es kommt was ganz anderes da rein.
Okay, also bei mir ploppt jetzt direkt Rocky IV auf.
Ja, aber das ist ja kein Film, der hat mich nicht enttäuscht.
Okay, hätte ja sein können. Der war ja an der Kasse mit 300 Millionen Dollar wahnsinnig erfolgreich. Der hat ja aber doch einige auch ein bisschen
enttäuscht. Ja, ist die längste Montage aller Zeiten, davon mal abgesehen. Nein, es sind so Sachen wie 85 zum Beispiel. Was wird angekündigt in neuer Adriano Celentano? Mhm. Ich habe zu der Zeit Adriano Celentano Komödien sehr gerne gesehen und sehr geliebt.
Mhm.
So, und wenn es dann hieß, es kommt ein neuer Celentano raus, yippie-yay.
Hast du dich gefreut?
Habe ich mich gefreut wie Bolle.
Dein Darsteller, dein Joke.
So, dann kommt im Kino der neue Celentano raus. Ich rein. Wer ist der Brummbär gewesen? Hätte ich noch Spaß gehabt. Aber es war Jean-Louis, eines Tages werde ich wiederkommen und es wird ein Montag sein. Es ist nicht der typische Adriano Celentano-Film. Du kriegst hier die italienische Version von Jesus Christ Superstar in der modernen Zeit. Du kriegst einen ernsten, nachdenklichen Film, der mit über einer halben Stunde noch geschnitten war. So dass du manche Sachen gar nicht nachvollziehen konntest, der dann auch noch ein Musical war. Und ja, ich weiß, Adriano Celentano ist ein Sänger und der kann sehr gut singen. Und es gibt auch das eine oder andere Lied, was ich gut finde von ihm. Aber es war nun mal nicht der Film, den ich haben wollte. Und das war so eine Sache, die hat mir sehr vom Kopf gestoßen.
Prima.
Oder auch,
dass man da eben auch dann für sich sagt, das wart nicht. Ne? Man hält ja sonst gerne schon mal so an so Filmen fest und redet die so ein bisschen schön. Auch da hat man dann vielleicht so ein bisschen so eine Steuerung, wenn man sagt, das ist mein Darsteller, ich liebe jeden Film von ihm. Der war jetzt nicht so der beste, aber.
Da gab es kein Aber für mich damals.
Ich finde das ganz prima, dass du klar benennst, das ist nicht mein Film, ich mag ihn nicht. Okay, spannend. Hast du da noch.
Da habe ich so noch zwei, drei. Das andere war zum Beispiel, es gab einen Film, den habe ich allerdings ein paar Jahre später erst gesehen, aber den habe ich sehnsüchtig erwartet, dass ich den sehen konnte. Das Tier 2. Ich liebe The Howling von Joe Dante.
Mhm.
Irgendwann lief bei uns in der Videothek so eine Leuchtschrift, ja, hier, das Tier 2 kommt dann und dann. Dummerweise haben die den nie im Vertrieb gehabt, hier bei uns in der Videothek. Der war dann nirgendwo zu bekommen. Irgendwann bin ich mal an dem Film drangekommen, in Form von oh, im Nachtprogramm läuft der bei RTL Plus.
Mhm.
Und auch da so eine Sache. Boah, der Film war so rotze. Und die ganze Reihe eigentlich nach zwei Teil wurde immer rotziger. Oder dann hast du eine Sache, da habe ich mich da, den habe ich sogar damals direkt gesehen, wo der auf VHS kam. Die Wildgänse kommen 2. Boah, ich habe die Wildgänse 1 geliebt und Wildgänse 2 ist auch so ein Film, wo ich sagen muss, boah, warum? Ich mag dich nicht. Und ganz schlimm war für mich, und das war einfach, weil nichts mehr drin war, was den ersten Teil ausgemacht hat, außer den Hauptdarsteller, Nightmare 2. Du hast den ersten Nightmare on Elm Street auf VHS gesehen und fandst den einfach nur Hammer. Es war was ganz Neues, es war was ganz anderes. Dann kommt Teil 2 raus, läuft im Kino auch mit einer 16er Freigabe ungeschnitten. Ich war aber damals noch nicht in der Lage, da reinzugehen. Dann kommt die VHS raus, die total gecuttet ist, aber die von der Handlung her so einen neuen Weg einschlägt, dass nichts mehr da drin ist, was Nightmare wiedergibt. Okay. Und das war so eine richtig üble Enttäuschung. Von Zombie 2, den du erwähnt hast, wollen wir dann gar nicht reden.
Ja, ich finde den auch nicht so prall, aber...
Der hat mich damals aber richtig vom Kopf gestoßen. Heute sehe ich den anders, aber damals war das so, was ist das für eine Kacke?
Ich würde gerne noch zwei, drei nennen, die schon mal Thema in unserem Podcast waren, die auch nicht schlecht sind, aber wahrscheinlich auf unseren Nachrückerlisten waren, deswegen ist nicht hier heute in die Top 10 geschafft haben.
Ist was von Canon dabei?
American Fighter. Haben wir ja unter Folge 67 gereviewt. Der Ninja-Film aller Ninja-Filme. So mit so einem Augenzwinkern leicht ironisch. Aber den haben wir gereviewt. Haben ja da schon ganz ehrlich gesagt, du, ja, der ist schwierig ein Stück weit. Haben wir hier nicht unter den Top 10. Ich hatte den jetzt da auf den nächsten Plätzen. Genauso wie Otto der Film. Wir haben ja in der Folge 38 uns mal deutsche Komödien angeschaut. Otto, Didi und Loriot hatten wir da drin. Und da spielt natürlich auch Otto der Film eine Rolle. Hatte ich auch hier so eher so auf Platz 11 und 12. Haben wir drüber gesprochen. Ihr könnt es ganz gerne nachhören. Und für mich persönlich, weil es einfach eine Fortsetzung ist, die etwas schlechter ist als die Teile davor. Die Erben der 36 Kammer der Shaolin ist in dem Jahr erschienen.
Da fand ich nur den ersten gut.
Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt hier der dritte Teil. Ja, der ist, ich finde den deutlich besser als du wahrscheinlich. Muss aber ganz ehrlich sagen, er kommt bei weitem nicht an den ersten Teil von 78 und auch nicht an die Rückkehr von 1980 ran. Auch deswegen war der jetzt bei mir auf der Nachrückerliste.
So, bei mir auf der Nachrückerliste wären so Filme gewesen, wenn du mit den American Fighter kommst, komme ich mit dem Original, nämlich mit Shokuzugi.
Die tausend Augen der Ninja.
Die tausend Augen der Ninja.
Ja.
Von allen Filmen von ihm, in meinen Augen sogar der beste.
Ja.
Dann
Shokuzugi war ja mal in Folge 45 Thema, wo wir uns mit den anderen Martial Arts Filmen auseinandergesetzt haben. Bruce Shaw und Jean-Claude und Co., unsere Top-Martial-Arts-Filme, da ist auch Shokuzugi dabei gewesen.
Dann Chevy Chase habe ich ja vor 14 Tagen schon mal erwähnt.
Ja, ich weiß, welche.
Hiermit dann den Griswolds, Hilfe, die Amis kommen.
Mag ich, ist aber tatsächlich für mich...
Ist nicht so gut wie die schrillen Vier auf Achse, braucht man nicht drüber streiten.
Ist jetzt so in der Griswold-Reihenfolge, muss ich sagen... Ich liebe ja auch Schöne Bescherung, den magst du ja nicht
so. Ich mag eher die ersten beiden.
Die schrillen Vier auf Achse finde ich hervorragend, ja.
Dann möchte ich halt noch erwähnen, wenn wir schon Arnold und Stallone hatten, Chuck Norris war mit seinem Magnus Opus unterwegs, nämlich mit Invasion USA.
Oh mein Gott, ganz schwieriger Film heutzutage.
Ganz schwieriger Film.
Uiuiuiui,
Aber es kamen dann auch so Filme raus wie Katzenaugen.
Ja, da wollte ich noch mal ein bisschen hin, genau. Es gab ja noch den einen oder anderen King in dem Jahr, unter anderem Katzenaugen, den ich nicht so schlecht finde.
Dann wirst du aber den anderen nennen, den ich persönlich richtig gut finde.
Den Werewolf von Tucker Mills.
Richtig.
Ja, den habe ich als letzten Nachrücker hier, dann bin ich auch durch.
Drei Filme habe ich noch.
Der macht tatsächlich nämlich auch Spaß, den kann man auch gucken. Katzenaugen ist, finde ich, okay. Der ist, gehört für mich als Stephen King-Fan. Was die Bücher angeht und als jemand, der auch einige Filme von ihm sehr zu schätzen weiß, schon in die Sammlung.
Dann hätte ich noch drei abschließende Filme.
Ja.
Einmal von Toby Hooper. Manche mögen ihn, manche hassen ihn. Ich mag ihn. Life Force, die tödliche Bedrohung. Mhm. mit den Vampiren aus dem Weltall. Ich finde den irgendwie gut. Dann ein Film, der mir auch immer noch sehr gut gefallen hat. James Bond darf man nicht unerwähnt lassen. Ist kein Meisterwerk im Angesicht des Todes, aber ist ein schöner Film.
Ja, habe ich auch hier auf dem Nachrücker gehabt.
Und ja, Mad Max kam raus. Die Donnerkuppel.
Aber nicht gut.
Ich fand den nicht so schlecht. Du hast Filme gehabt, okay, wie Freitag der 13.5 im Vergleich. Du hast Filme gehabt wie Porky's 3. Du hast Filme gehabt,
ich muss sagen,
wie Susan verzweifelt gesucht.
Mad Max und die Donnerkuppel, das war so ein Film, das hast du ja vorhin angesprochen, der hat mich enttäuscht. Tatsächlich.
Okay, und eine Enttäuschung habe ich noch, und dann soll es das gewesen sein. Die zeigt, manchmal hätte man auch Filme in den Müll werfen sollen. Weil 1985 kam für mich die größte Enttäuschung raus. Missing in Action, zweiter Teil, der Auftrag. Ich habe einen ersten Teil gehabt, über den wir auch schon mal in einer Folge gesprochen haben. Und der hat mir Spaß gemacht, der ist launisch. Da haben wir genau das, was ich vorhin bei Rambo meinte.
Das war ja Folge 13, Best of Chuck Norris. Da haben wir auch ein bisschen auf Canon-Films und Missing in Action geschaut.
Ja, wir haben ja eine ganze Folge über Missing in Action gemacht.
Ja, genau.
Aber das ist halt der Fall. Du hast Missing in Action damals gesehen, den angeblich ersten Teil. Das war ein launischer Actioner. Und kriegst dann mit Teil 2 ein Drama fast, ein Kriegsgefangenenfilm, der halt zu real war, zu ernst und der aus dem launigen Film mir echt Magenschmerzen gemacht hat. Den mag ich heute genauso wenig wie früher und den werde ich auch nie mögen.
Okay.
Und ja, es gab noch einige andere Filme, aber...
Wir sind schon wieder deutlich über der Sendezeit.
Ja. Man muss halt
die
sagen...
Die Redaktion schimpft schon wieder mit uns, die stehen da hinten und machen schon wieder...
Ja.
Hier. Das Zeichen, wir sollen doch bitte auch...
Deshalb zum Abschluss, es gab wesentlich mehr Output, was wir hier erwähnen könnten, als 1984.
Ja.
Aber, und das darauf will ich jetzt hinaus...
Jetzt Thema Kultfilme. Das ist
genau.
Ja, Zurück in die Zukunft ist ein Kultfilm.
Ja.
Für mich ist Breakfast Club auch ein Kultfilm.
Ja, aber dann war es das auch schon.
Und dann wird's dünn.
Den Output haben wir 1985 größer als 1984 gehabt.
Ja. Yep.
Aber Filme, über die man heute noch spricht, hast du 1984 wesentlich mehr gehabt als 1985. Ja, du hast einen Zurück in die Zukunft gehabt. Über dem spricht man noch. Aber über das Juwel vom Nil spricht man nicht mehr.
Aber hier ist auch zwischen Teil 2 und 1 ein riesen Drop-off. Also der erste ist so viel stärker als der zweite. Das muss man auch mal ganz klar benennen.
Und deshalb sage ich, ja, 85 war ein starkes Filmjahr, aber in meinen Augen das beste Filmjahr aller Zeiten ist immer noch 1984.
Bisher haben wir auf jeden Fall geprüft, würden die Mythbusters jetzt sagen. Ja, das Mythos 1984 ist das beste Filmjahr. Bis hierhin geprüft, weil 85 war nicht besser. Damit sind wir durch, Per.
Ja, liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gehört haben, möchten wir Sie bitten, das Tape zurückzuspielen und dahin zu bringen, wo sie es her haben. Wenn es nämlich nicht zurückgespult ist, will der Videotheker eine Mark von euch. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.